Lob und Dank sei dem Herrn. Das stimmt.
Ja.
Wenn wir sonst nichts hätten, das uns frohstimmen könnte, dann allein der Gedanke, ein Eigentum des Herrn zu sein.
Amen.
Ewiges Leben empfangen zu haben, begnadigt zu sein, ein Kind Gottes. Menschenkinder gibt's genug. Aus Gnaden durften wir Kinder Gottes werden. Welch ein Vorrecht hat Gott uns dadurch geschenkt. Das Wort, das gelesen wurde, war schon so kostbar. Und man merkt, wie vertraut die Männer Gottes mit dem Plan Gottes, mit dem Willen Gottes waren. Aus welch einer Tiefe sie geschöpft haben. Für uns ist das noch heute kostbar.
Amen.
Denn wir schöpfen aus der gleichen Fülle.
Ja.
Johannes der Täufer sagte, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade.
Ja.
Und das Gleiche dürfen wir bis zu diesem Tage sagen. Wir schöpfen aus einer Quelle, die nie versiegt. Es ist keine Zisterne mit abgestandenem Wasser, es ist die Quelle des Lebens. Der geschlagene Felsen, aus dem das Wasser des Lebens hervorströmt. Und unser Herr sagte, wen da dürstet, der komme und trinke. Und wir dürfen auch heute Nachmittag im Glauben zu Gott kommen. Er hat uns noch nicht enttäuscht und wird uns auch heute nicht enttäuschen. Ich möchte mich schon jetzt der Fürbitte anbefehlen, so Gott will, geht's am Donnerstag um 11 Uhr mit dem Flugzeug in die Luft, kurz in Europa und dann nach Afrika und dann zurück nach Zürich und dann wieder zurück nach Krefeld. Alles, wie Gott führt, wie er es will, nicht mein, nicht unser, sondern sein Wille geschehe.
Amen.
Viele möchten Gottes Wort hören, und dann denke ich an diejenigen, die es hier hören könnten und es nicht für nötig befinden, zu kommen. Es geschieht wie in den Tagen der Könige Israels, wie wir es heute Vormittag lasen. Der eine bestimmt, hier wird sein, der andere dort. Jeder macht eine Sache für sich. Leute werden zu Priestern, nach Mutwillen bestimmt. Die göttliche Ordnung wird außer Acht gelassen. Und so tut jeder wie in der Zeit der Richter. Ihr kennt ja alle die Richtergeschichten. Und dann steht ein Vers als letzter und dann noch eine Zeile für sich. In jenen Tagen tat jeder, was ihm gut dünkte. Und so ist das immer gewesen. Menschen, die sich Gott nicht unterordnen können oder wollen, tun, was ihnen beliebt, ohne zu begreifen, in welch einer Weise Gott vorwärts geht, wie er sein Volk leitet und von Klarheit zu Klarheit führt. Am schmerzlichsten ist es immer, wenn man Menschen trifft, die dem Bruder Brenhim ein Denkmal errichten möchten. Es gäbe heute noch einige, die zu Fuß über den Ozean gehen würden, wenn sie diesen Mann lebendig sehen, wenn sie ihm begegnen könnten. Aber zu tun, was er sagte, daran denken sie nicht. Und ihr merkt, aus welchem Geiste solche Menschen dann sprechen. Sie hätten ihn so gern gehört, so gern gesehen, vielleicht auch so gern umarmt und gedrückt. Das haben Hunderte und Tausende getan. Und wo sind sie heute? Sie gehen genauso ihre eigenen Wege wie diejenigen, die gerne hingehen möchten. Ja. Gott hat einen Plan, er hat einen Weg mit seinem Volke. Wir können nichts dafür, dass er uns diesen Weg gewiesen hat. Aber dankbar sind wir in unseren Herzen, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben. Und das erkennen wir heute, wie in den Tagen Mose und immer: Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Und daran erkennen wir, ob wir Gnade vor Gott gefunden haben. Nicht die Huldigung, die wir einem Gefäß darbringen möchten, sondern das Wort, das Gott durch den Mund eines Menschen geredet hat. Darauf kommt es an. Und das wollen wir hören. Und dazu braucht, wie Mose wohl im 5. Mose 29 schreibt, nicht mehr über den Ozean, um es zu holen, auch nicht mehr in den Himmel hinaufsteigen, um es herunterzubringen. Nahe ist dir das Wort in deinem Munde, dass du es aussprichst. Das Wort ist uns zuteil geworden. Wir haben es empfangen. Wir brauchen nur danach zu tun. Dann sind wir mit Sicherheit gesegnet. Ich bin auch darüber froh, dass sich immer deutlicher abzeichnet, dass eine wahre göttliche Liebe in unseren Herzen ist und dass der Friede Christi uns regieren kann. Ich merke, ich sprach gestern mit meinem Bruder Jean Gilson und ich spürte so, wie Anliegen anderer ihm auf dem Herzen sind. Und ich glaube, mit uns allen, wir empfinden füreinander. Wir möchten in jede Wunde Öl und Wein hineingießen. Wir möchten, dass keiner zu Schanden wird, dass allen geholfen werde. Nun lasst uns fortfahren, so Gott will, werden wir dann auch in Zukunft Versammlungen haben, alles immer, wie wir sagen sollen, und wir meinen es auch so, so Gott will und wir leben. Ich hatte es wohl gestern schon gesagt, am 1. Mai gedenken wir, in Paris zu sein, das ist ein Freitag, am 2. Mai in Brüssel, das ist ein Samstag, und am 3. Mai, so Gott will, dann hier, und ich hoffe, dass wir alle reisefreudig werden in der Zwischenzeit und mal eine Rundreise mitmachen. Möge der allmächtige Gott mit seiner Gegenwart, mit seinem Segen, mit der Salbung seines Geistes über die Versammlung kommen, über Redner, über Hörer, über uns alle, dass wir wirklich in einem Geiste hören, verstehen, anbeten, dass wir ein Herz und eine Seele werden können. Jesus hat ja schon damals gesagt im Johannesevangelium, dem 3. Kapitel, ich möchte den Vers lesen und dann gehe ich auch zurück zum Epheserbrief, Johannes Kapitel 3, Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Es geht also darum, dass wir aus dem Geiste Gottes zu einem neuen Leben geboren werden. Wir haben es gesagt, der Same dafür ist das Wort Gottes. Und wir haben das Wort Gottes in uns aufgenommen und der Geist Gottes hat es lebendig gemacht. Wir sprechen ja an diesem Wochenende über das Thema der rechte Ort der Anbetung, der Ort, den Gott erwählt hat für die Erwählten, bestimmt hat für die Vorherbestimmten. Gott hat ja alles gefügt, Er ist der Allwissende und der Allmächtige, und wir dürfen aus Gnaden uns von Gott einfügen lassen. Ich möchte aus Epheser 3 noch einiges lesen, Epheser 3 von Vers 2. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Bruder Russ hatte ja schon gelesen, was Paulus vorhin geschrieben hatte. Wie tief gehen da die Gedanken Gottes. Wir können mit dem, was Paulus wohl im Römerbrief ausruft, übereinstimmen. Römer 11, Vers 33. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Für den Geist des Menschen unerforschlich, unbegreiflich, vom Geiste Gottes heißt es, der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Und auch das haben wir erleben dürfen, dass der Geist Gottes die Tiefen der Gottheit erforscht und sie uns geoffenbart hat. Paulus schreibt weiter in Römer 3, Vers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Nicht den Schriftgelehrten, nicht den Pharisäern, nicht den Kritikern, sondern seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Alles, was von Gott kommt, kommt durch Offenbarung. Fleisch und Blut hat uns bis heute noch nichts offenbart und wird uns auch in Zukunft nichts Göttliches offenbaren können. Aber der Geist erforscht alles und offenbart das, was Gott uns mitteilen möchte. Und dafür sind wir von ganzem Herzen dankbar. Ich möchte über den Namen doch noch ein wenig weiter vorlesen. Wenn unser Herr uns zu beten gebietet oder lehrt, dass wir beten sollen, geheiligt werde dein Name, und er wendet sich dabei zum Vater und sagt, wenn ihr beten wollt, dann betet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Begreifen wir ein für alle Mal, dass der Name des Vaters und des Sohnes derselbe Name ist. Denn der Vater hat sich im Sohne geoffenbart. Der Sohn ist die sichtbare Gestalt, die sichtbare Offenbarung des unsichtbaren Gottes. Amen. So wie Jahwe im Alten Testament Elohim in sichtbarer Gestalt war, so ist der Sohn im Neuen der Vater geoffenbart in sichtbarer Gestalt. Immer ein und derselbe Gott. Ganz gleich, mit welcher Bezeichnung wir ihn in der Bibel beschrieben finden, wie und wo er sich offenbart, er bleibt immer derselbe. Gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und er spricht im Propheten Jesaja Kapitel 43, einen Gott außer mir gibt es nicht. Das glauben wir bis zum heutigen Tage. Er ist der Einzige und wird es bleiben. Und es gibt auch nur einen einzigen Namen, der den Menschen gegeben wurde, in dem sie selig werden können. Nur einen Namen, den sie anrufen müssen, um gerettet zu werden. Und schon der Prophet Joel hat geweissagt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wie dankbar können wir sein, dass wir diesen Namen in seiner göttlichen Bedeutung geoffenbart bekommen haben. Und lasst es uns ebenfalls glauben, dass uns Rettung zuteil geworden ist. Die meisten Gläubigen sind sich selber ein Hindernis, was das Glaubensleben betrifft. Sie meinen, wenn sie gläubig geworden sind, dann schweben sie über den Wolken. Nein, wir bleiben alle noch schön hier auf dieser Erde. Haben mancherlei Prüfungen zu bestehen und äußerlich fahren wir auf denselben Straßen und essen die Speisen, die andere zu sich nehmen und man sieht den Unterschied nicht. Aber im Inneren ist mit uns etwas passiert. Wir sind Gott dankbar dafür. Lasst mich von Seite 11 lesen. Sein Name war der Name Gottes. Gott hat viele Bezeichnungen. Gott ist selbst eine Bezeichnung. Er wurde Jehova Jire, Jehova Rapha, Jehova Nissi genannt. Er wird Rose Sarons, Lilie im Tale und heller Morgenstern, Alpha und Omega, Anfang und Ende und Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt. All dies sind Bezeichnungen. Doch sein Name, der Name Gottes ist Jesus Christus, der Gesalbte. Das ist sein Name. Er hat viele Bezeichnungen, aber nur einen Namen, den einzigen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben worden, in dem wir gerettet werden sollen. Wir haben das bereits gestreift. Ich lese deshalb gleich weiter. Der Prophet sagte es. Wir wollen seinem Namen ein wenig nachgehen. Der Prophet sagte, dass sein Name Immanuel lauten würde. Es steht in Jesaja Kapitel 7. In Matthäus 1, 22 heißt es, dies alles aber ist geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat. Der das sagt, siehe, die Jungfrau wird gute Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben wird. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Hier liegt ein großes Geheimnis. Als der Herr Mensch wurde, hat man ihn nicht Immanuel genannt, sondern Jahshua. Und die Schriftgelehrten kannten die Schrift ja gut genug, um zu wissen, es muss doch Immanuel sein. Es muss doch Gott selber sein. Sie erkannten es nicht. Ich habe hier darüber gesprochen. Wir haben darüber geschrieben. Alles hat seine Zeit. Der Immanuel wurde Jahshua und dann wird er wieder Immanuel sein. Und alle Erde wird seiner Herrlichkeit voll sein. Erstmal, ehe er mit uns sein und in uns sein konnte, musste er unser Retter werden. Um unser Retter werden zu können, musste er im Fleischesleib erscheinen, um im Fleische sterben zu können, damit wir am Geiste lebendig gemacht werden. Oh, wenn ich an all diese Geheimnisse Gottes denke, dann bewegt es mich im tiefsten Inneren. Menschen streiten darüber und die Einfachen unter dem Volke freuen sich darüber, weil Gott es ihnen kundgetan und offenbart hat. Ich lese weiter. Immanuel, Gott mit uns. Sein Name war Jesus, wie der Name seines Vaters. Er kam im Namen seines Vaters. Dahin hat Gott seinen Namen gelegt, in seinen Sohn. Das ist die einzige Stätte, wo ihr ihn anbeten könnt. Der einzige Ort, wo Gott euch je begegnen wird, ist im Sohn. Amen. Auch das haben wir hervorgehoben. Wir sind Gott so dankbar. Es gibt eine Begegnungsstätte mit Gott in Jesus Christus, unserem Herrn. Dann führt Bruder Brenim weiter aus. Im Alten Testament ist das Opferblut vergossen worden, um Sühne für die Menschen zu schaffen. Im Neuen Testament ist göttliches, heiliges Blut vergossen worden, um einen göttlichen Samen hervorzubringen, ein göttliches Geschlecht zu zeugen, eine erlöste Gemeinde, die dann ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Angesicht dargestellt werden wird. Von Seite 12 lese ich den letzten Absatz. Hier ist wieder von dem Namen die Rede. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Das bezieht sich auf den Namen des Vaters. Er hat seinen Namen in Jesus hineingelegt. In ihm begegnet er dem Anbetenden. In ihm begegnet er uns, um Teufel auszutreiben. In ihm begegnet er uns, um die Kranken zu heilen. In ihm begegnet er uns, um zu retten. In ihm begegnet er uns, um zu retten und mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Es ist die einzige Stätte, wo Gott den Menschen bei der Anbetung begegnet. Wir haben festgestellt, was Jesus noch sagte. Das Wort Jesus bedeutet Jehova Retter, Jehova Retter. Hier hebt Bruder Brenim hervor, dass Gott uns in dem Namen Jesus begegnet, wenn wir uns anschicken, Teufel auszutreiben. Was immer wir in Worten oder in Werken tun, das müssen und dürfen wir im Namen des Herrn Jesus Christus tun. Und wenn wir es mit vollem Bewusstsein der göttlichen Offenbarung und Bedeutung des Namens Jesus von Nazareth tun, dann wird Gott mit uns sein, um das, worum wir bitten, zu schenken und dadurch sein Wort zu bestätigen. Aber wir müssen damit rechnen. Ich meine damit rechnen, dass Gott es tut. Weiter steht hier ein kleiner Absatz auf Seite 13. Gott, der Herr, hat die Pforte gewählt. Er hat die Tür ausgewählt. Jesus sagte in Johannes 10, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin diese Tür. Er ist Jehova Retter. Es war sonderbar. Jesus sprach von dem Weg. Er war der Weg. Er sprach von der Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er sprach vom Leben. Er ist das Leben. Er sprach von der Auferstehung. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er sprach von Gott und er ist Gott. Alles, wovon er sprach, was er bezeugte, das war er. Liebe Brüder und Schwestern, dahin muss es kommen, dass alles, was Gottes Wort von uns als Kindern Gottes bezeugt, das müssen wir werden, das müssen wir sein. Nicht nur sagen, wir müssen es sein. Und Gott wird auch das noch vollbringen. Darauf können wir uns verlassen. Im letzten Absatz auf Seite 13 steht, es gibt so viele unfehlbare Beweise, dass Jesus dieser Ort ist. Er ist die Tür, er ist der Name und der einzige Weg, den Gott dem Menschen gegeben hat, um ihm in Anbetung zu begegnen. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Pforte, die Tür, Alpha, Omega, Anfang und das Ende, die Rose Sarons, die Lilie im Tale, der Morgenstern und so weiter und so weiter. Was soll dadurch gesagt werden? Es soll uns vor Augen geführt werden, dass er alles in allem uns geworden ist. Und ich bin froh, dass ich diese Predigt nicht vorher ganz gelesen habe, sondern eben nur seitenweise, so wie sie für die Versammlungen notwendig war. Auf Seite 14 im zweiten Absatz sagt Bruder Brenim hier, wir wollen nun feststellen, was die Bibel sagt. In 1. Korinther 12 sagt die Bibel, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Durch den einen Heiligen Geist sind wir in den Leib Christi hineingetauft worden. Wir sind nicht durch einen Händedruck, nicht durch Beitritt oder durch die Wassertaufe hineingekommen, sondern wir sind mit dem Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi hineingetauft worden. Die Gemeinde des Herrn ist ja eine Gemeinde, die durch den Geist ins Leben gerufen wurde. Es ist eine göttliche, eine geistliche Einrichtung, obwohl wir noch hier als Menschen existieren. Aber das Reich Gottes ist nicht irdischer Art. Das ewige Leben, alles, was wir von Gott empfangen haben, ist überirdisch, obwohl wir es schon hier empfangen haben. Lasst uns von Seite 15, erster Absatz lesen. Sobald ihr in diesem Leibe seid, gilt Römer 8, 1. So gibt es also jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist die Stätte, wo es keine Verdammnis gibt. Wie könnte es in Christo noch eine Verurteilung geben, wenn er die Schuld auf sich genommen, das Urteil für uns getragen hat und unsere Strafe auf ihn gelegt wurde, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir ja geheilt worden. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur geworden. Lasst mich hier in diesem Absatz weiterlesen. Ob ihr zu einem Methodisten, Baptisten oder Presbyterianer Gemeinde gehört, wohin auch immer. Wenn ihr in Christus seid, dann seid ihr eine neue Schöpfung. Und es ist keine Verdammnis in euch, überhaupt nirgends. Das ist der Ort der Begegnung mit Gott. Dort begegnet Gott dem Anbetenden. Dort werdet ihr als neue Schöpfung betrachtet. Denn ihr seid den Dingen der Welt gegenüber tot. Ihr seid in ihm lebendig. Die lebendige Gegenwart Gottes ist Tag für Tag mit ihnen. Welch ein wunderbares Wort. Wir können nur sagen, Herr, lass es in der Tat offenbar werden, dass die lebendige Gegenwart Gottes, ja die lebendig machende Kraft mit uns sein könnte und uns lebendig machen aus Gnaden. Ich lese weiter. Seht, ganz gleich, wie viele Menschen Hiob verurteilen wollten, wie viele sagten, er wäre im Unrecht. Durch das Brandopfer hielt er das Gebot Gottes. Er wusste, dass er gerechtfertigt war, weil er die Gebote Gottes hielt. Dadurch war er gerechtfertigt, denn er tat die Dinge, die Gott von ihm verlangte. Jetzt frage ich uns, was Gott von uns verlangt. Was musst du tun, um selig zu werden? Was muss ich tun, um selig zu werden? Was verlangt Gott von mir? Was verlangt Gott von dir? Was musst du tun? Wohin musst du gehen? Was ist deine Aufgabe? Was müssen wir tun? Ihr wisst es bereits. Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Glaube an Jesus Christus macht uns selig. Eigene Werke haben da, wo Gottes Werk geschah, keinen Platz mehr. Da kommst nicht du mit dem, was du tun möchtest. Da kommt Gott dir entgegen mit einem Werk, das wir nicht haben tun können. Deshalb hat er es für uns getan. Amen. Er nahm unseren Platz ein, damit wir seinen Platz einnehmen können. Er starb für uns, damit wir für ihn leben können. Jetzt haben wir nur zu glauben, göttlich zu glauben, dass wir versöhnt wurden und dass das Blut am Kreuz auf Golgatha floss, um uns mit Gott zu versöhnen, alle Schuld zu vergeben, alle Sünde zu tilgen und uns aus der Verurteilung und aus dem Gefängnis, aus dem Tode herauszuziehen, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu bringen, zu einem neuen Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das wird nicht erst geschehen, das ist bereits geschehen. Wir lesen hier weiter. Die lebendige Gegenwart Gottes erleuchtet jeden Tag und führt aus dem Tod von Glaubensbekenntnissen zum Leben und zu dem Wort des Tages. Wer Leben aus Gott empfangen hat und nicht nur sagt, sondern wirklich empfangen hat, den wird der Geist Gottes zu dem Wort der Stunde leiten. Es wird ihm geoffenbart werden. Gott hat Dinge, die er tut. Es ist so, wie ich vor einigen Tagen bei dem Frühstück von der kleinen Blume sagte, sobald eine Saat ans Licht kommt, beginnt sie zu wachsen. Sie trinkt von der Quelle Gottes und dringt immer weiter vorwärts, bis die Knospe erscheint und die Blüte hervorkommt. Aber die Saat muss ans Licht kommen. Daher hat Gott Licht geschenkt um die Abendzeit, damit wir sehen können, welch eine Aussaat des Wortes Gottes aufgrund der Verheißungen in diesen Tagen gesät wird. Selig sind alle, die da hören und aufnehmen, was der Geist den Gemeinden jetzt zu sagen hat. Und der Geist spricht nicht auswendig, der Geist spricht inwendig. Und das bedeutet, Er offenbart das geschriebene Wort und bringt im Worte Gottes gegebenen Verheißungen ans Licht. Und dann kommt Wachstum, dann kommt Leben und wir dringen vorwärts durch die Gnade Gottes. Letzter Absatz auf Seite 15. Gottes einziger festgelegter Plan für jedes Zeitalter ist sein Wort. Sein Sohn kam und verwirklichte jede Verheißung, die für sein Zeitalter vorausgesagt war. Jedes Wort, das auf unsere Erlösung überhaupt, auf die Geburt und das Werk des Erlösers geschrieben stand, wurde göttliche Realität. Die Stunde war da, Gott wachte über seinem Wort und alles geschah. Genau so ist es jetzt. Der lebendige Gott hat alles geordnet und eingeteilt. Und wenn die Stunde für irgendetwas im Reiche Gottes kommt, dann offenbart Gott sein Wort seinen Knechten und Propheten und damit seinem Volke, nämlich all denen, die bereit sind zu hören, was Gott durch sein Wort zu sagen hat. Weiter steht hier, alle Propheten traten genau zur rechten Zeit auf. Sie waren Gottes Wort, das auf Erden lebte. Sie waren das Wort. Jesus sagte, dass sie Götter waren. Jesus nannte die Propheten Götter. Ihr könnt im Psalm 82 und ihr könnt es in Johannes 10 nachlesen. Unser Herr hat es tatsächlich gesagt. Auf Seite 16, erster Absatz steht, jetzt sehen wir, dass in jedem Zeitalter, wenn Gott sagte, dass etwas Bestimmtes geschehen würde, ein Mann auftrat, der es erfüllte. Es gab Menschen, die es auslebten. Es war Gott selbst, der in den Menschen lebte. Denn es war die Erfüllung seines Wortes. Nicht du und ich können es oder vermögen es durch eigene Anstrengung. Wenn die Zeit kommt, in der Gott etwas tun möchte, dann legt er sein Wort in uns hinein und dann kommt sein Geist als Kraft zu diesem Worte, um das Wort in uns lebendig zu machen, um das Wort in uns auszuleben, als Realität zu offenbaren. Das wollte Bruder Brenim hier zum Ausdruck bringen. Was war und wer war Johannes der Täufer? Was war mit ihm? Es war eine Verheißung Gottes, die plötzlich zur Erfüllung kam, ohne Anstrengung, ohne eigenes Hinzutun. Der Prophet Jesaja hatte gesagt, eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Als die Zeit erfüllt war, sprach Gott zu Johannes, ihr könnt das nachlesen, denn Johannes sagt, der mich zu taufen gesandt hat, sagte zu mir, auf den du den Geist herabkommen siehst, der ist es. Gott hat gesprochen, Gott hat gesandt, er hat beauftragt. Genauso geschah es mit dem prophetischen Dienst Bruder Brenhims in unseren Tagen. Weiter steht hier, Gottes einziger festgelegter Plan aufgrund seines Wortes für dieses Zeitalter, das durch den Geist des Lebens lebendig gemacht wurde, ist sein Sohn. Und ich sage euch heute, wer die Offenbarung des Vaters im Sohne nicht erkennt, wer eins neben das andere stellt, der wird nicht einordnen können, was Gott jetzt tut, Gott stellt nicht eins neben das andere, nicht rechts und links daneben. Gott stellt mitten hinein. Gott war nicht neben Christus, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und das müssen wir einfach so sehen. Wenn Menschen die Dinge rechts und links daneben stellen, dann stellen sie auch das Wort rechts und links daneben. Und dann ist alles daneben. Dann nützt der ganze Glaube nichts mehr. Ihr könnt Gott und die Dinge Gottes nicht nebeneinander stellen. Ineinander geht alles auf. Eins in dem anderen. Halleluja, preis sei Gott. Auch wir stehen nicht daneben. Wir stehen im Worte, weil wir ein Teil des Wortes sind. Ich wünschte, man hätte Worte, um das alles zum Ausdruck zu bringen. Aber ich meine, der Geist Gottes offenbart es uns. Wir sitzen ja nicht nur hier dem Leibe nach. Wir gehen ja dem Geiste nach mit. Es heißt hier weiter auf der gleichen Seite unten, der letzte Absatz. Es spielt keine Rolle, wie gut wir belehrt wurden, wie wir glauben, wie viel von der Bibel wir für wahr halten oder ob wir glauben, dass alles darin wahr ist. Die Dynamik, der Funke muss da sein, damit das Wort entzündet wird und zu wirken beginnt. Das ist nötig. Wenn sie fehlt, steht die Gemeinde still. Steht das Auto still. Steht ihr still. Es nützt nichts, wenn ihr sagt, ich stimme damit überein. Ich glaube jedes Wort davon. Ihr braucht etwas, um es zu entfachen, um diese 100 Oktan zu zünden, damit die große Gemeinde Gottes in Bewegung kommt. Sie benötigt die Dynamik zusammen mit der Mechanik. Mit der Mechanik ist alles in Ordnung. Was fehlt, ist die Dynamik. Mechanisch, und das dürfen wir zur Ehre Gottes sagen, haben wir alles durch die Gnade Gottes so weit zusammenfügen können. Und ich gehöre zu denen, die immer erstaunt sind, wenn Fachleute am Werk sind. Wenn irgendjemand einen Motor völlig auseinanderbaut, ich sag's mal in 1000 Teile, und ich wüsste nicht, wo ich beginnen sollte, bei bestem Willen nicht. Und wenn dann jemand da ist, der das vermag, dann erstaunt mich das. Plötzlich sind die Einzelteile ein Ganzes. Und wenn man startet, dann bewegt es sich und man kann fahren. Schöne Sache. So ist das hier mit Gott und mit all diesen Dingen. Im Irdischen habe ich absolut nicht die geringste Begabung und im Geistlichen auch nicht. Aber Gott hat dafür gesorgt. Er hat es so klar vor unsere Augen gestellt und hat uns das Muster auch dazu gegeben, dass wir die Dinge so einfügen können, nämlich dahin, wohin sie gehören. Und ich glaube, dass das geschehen ist, was jetzt kommen muss, ist tatsächlich, wie Bruder Brenim hier sagt, die Dynamik. Ich lese weiter auf Seite 17 oben. Ich meine, da stimmt es mit der Gemeinde heute nicht. Es fehlt die dynamische Kraft, dieses Wort zu nehmen und es für diesen Tag lebendig zu machen. Dass wir also nicht daneben stehen, sondern mitten in der Sache sind und bei der Sache sind und im Glauben das Wort Gottes nehmen, in der Überzeugung, dass Gott zu seinem Worte steht und tut, was er verheißen hat. Und dann wird es auch geschehen. Weiter sagt er hier, Martin Luther hatte die Mechanik und die Dynamik in seiner Zeit. John Wesley hatte sie in seiner Zeit. Die Pfingstler hatten sie in ihrer Zeit. Wie steht es mit unserer Zeit? Dies ist eine andere Zeit. Die Gemeinde sollte nun das volle Wachstum erreicht haben und bereit sein, Christus zu begegnen. Jeder Segen, den er in der Bibel verheißen hat, sollte offenbar werden und in dem einen großen Leibe wirksam sein, wo er gemäß seiner Verheißung dem Volke begegnen und angebetet werden will, in seiner großen Gemeinde. Amen. Welch ein Wort! Was können wir hier noch sagen? Wir können nur sagen, allmächtiger Gott, mach aus deiner Gemeinde deinen Tempel, deine Offenbarungsstätte, den Ort, da du wohnst. Komm zu uns wieder, wie du früher tatest. Herr, dass es geschehe, dass die Gemeinde als Mechanismus bestehend aus einzelnen Gliedern zusammengefügt werden kann und dass dann die göttliche Dynamik, die Kraft des Geistes in die Gemeinde hineinkommen kann. Wann begann unser Heiland seinen Dienst? Er ließ sich taufen und dann kam der Geist über ihn. Danach noch die Prüfung, aber es war das Einleiten in den Dienst. Gott möge uns aus Gnaden dasselbe schenken. Hier wird uns gesagt, worum es geht. Und ich glaube, Bruder Russ hat es ja gelesen aus Epheser 1. Gott hat uns mit jedem Segen geistlicher Art gesegnet. Hier sagt Bruder Brenhin, jeder Segen, den er in der Bibel verheißen hat, sollte offenbar werden. Und er sagt auch wo und wie. Und in dem einen großen Leibe wirksam sein. Also nicht nur Theorie, nicht nur Worte, nicht nur Vortragen des göttlichen Heilsplanes, sondern erlebte göttliche Realität innerhalb der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und auch heute frage ich, wie viele von uns können glauben, dass Gott es zu tun vermag und dass er es tun wird. Es gibt viele, die sagen, ja, wenn Bruder Brenhim hier wäre, ja, damals hätten sie auch sagen, wenn Paulus noch hier wäre, wenn Moses, wenn all diese Propheten da wären. Ich will euch sagen, wann das geschieht und wer da sein muss. Nicht irgendein großer Prophet, aber der große Gott, der sich in Jesus Christus offenbarte und dein und mein Retter wurde, der uns seinen Namen und sein Wort kundgetan hat, wenn er sich in unserer Mitte voll und ganz offenbaren kann, dann fehlt es an nichts mehr. Dann brauchen wir keinen Propheten mehr, denn ich sag's euch, wie es ist. Käme ein großer Prophet, durch den Gott wirken könnte, dann würde der große Prophet wieder die halbe Ehre bekommen und den zweiten Teil bekäme dann Gott. Und das will Gott absolut nicht. Er möchte eine Gemeinde, in der er sich offenbaren und in der er alle Anbetung und allen Lobpreis bekommt. Und ich glaube, dass wir alle so viel begriffen und gelernt haben und wissen, keiner von uns vermag auch nur das Geringste zu tun und keiner kann sich etwas nehmen, es werde ihm denn von Gott gegeben. Amen. Aber das, was Gott verheißen hat, das wird er auch geben. Amen. Und die Wiedererstattung hat er verheißen und die wird er geben. Erst die Verheißung und dann erfüllt er die Verheißung. Ich lese es noch einmal. Jeden Segen, den er in der Bibel verheißen hat. Jeder Segen, den er in der Bibel verheißen hat, sollte offenbar werden und in dem einen großen Leibe wirksam sein, wo er gemäß seiner Verheißung dem Volk begegnen und angebetet werden will. Die Gemeinde soll eine Begegnungsstätte Gottes mit den Menschen werden. Unter dem Schall des Wortes begegnet uns Gott. Gott redet ganz persönlich durch sein Wort mit uns. Und wenn wir das nicht begriffen haben, dass Gott an dieser Stätte mit uns durch sein geoffenbartes Wort redet, dann weiß ich nicht, dann sollten wir es heute von Gott empfangen und wissen, dass hier die Schrift nicht gedeutet wird. Hier offenbart Gott seinen Willen durch sein Wort. Hier wird nicht ausgelegt, hier soll ausgelebt werden. Das ist ein großer Unterschied. Hier deuten nicht Menschen, hier offenbart Gott seinen Willen. Ich bin dessen hundertprozentig gewiss. Nicht ein Bruder Brennen und nicht ein anderer Mensch auf Erden hat all diese geheimnisvollen Dinge Gottes wissen können. Aber Gottes Geist hat alles erforscht und alles offenbart. Und wir hören das reine und heilige Wort Gottes und werden durch diese göttliche Wahrheit selber geheiligt. Und so zu einem Gefäß, das Gott segnen und gebrauchen kann. Jede Verheißung soll sich erfüllen, nämlich in, und Bruder Brenham sagt, in seiner großen Gemeinde. Wir würden sagen, das Wort groß, welche Bedeutung soll es haben? Soll sie groß sein an Zahl? Woran oder wie sollen wir das messen? Bruder Brenham hat die Gemeinde des lebendigen Gottes als etwas Kostbares, etwas Wertvolles gesehen und verstanden. Und ich glaube, auch wir begreifen, das Wertvollste, das Gott auf Erden hat, ist die bluterkaufte Schar, sind die Begnadigten, sind die wahrhaftigen Kinder Gottes. Um uns geht es in diesen Tagen. Auch das Wort noch einmal, wie wir es gestern Abend bereits lasen. Der Herr sagte zu der Frau, glaube mir, Frau, die Zeit ist da, wo nicht auf diesem Berge und nicht in Jerusalem, sondern wo die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Ihr Lieben, ich glaube Folgendes. Da, wo Gott durch seinen Geist sein Wort offenbart, da kommt göttliche Inspiration, da kommt göttliche Salbung, da können wir im Geiste anbeten und Gott wird uns zu Hilfe kommen. Heute sollten wir im Glauben danken, im Glauben anbeten, mit freudigem Herzen, in der Überzeugung, er hat uns sein Wort und seinen Willen. Er hat uns seinen Namen. Er hat uns alles offenbart. Ihm wollen wir heute von ganzem Herzen und von ganzer Seele danken. Fühlt ihr auch danach? Ich hoffe, dass wir alle ebenfalls sagen können, es war gut, hier zu sein. Und unsere Herzen brannten, als er mit uns redete. Der göttliche Same kommt ans Licht. Das Wachstum geht vor sich. Die Knospen, die Blüte und dann die Frucht wird hervordringen. Schauen wir auf den Herrn. Er hat begonnen, er wird vollenden. Er wird alles herrlich hinausführen. So gewiss die Verheißungen für bestimmte Zeiten, an denen und in denen Erfüllung fanden, die zu jener Zeit lebten, so gewiss werden die letzten Verheißungen jetzt im letzten Gemeindezeitalter bei denen, in denen und in ihnen, die jetzt leben, Erfüllung finden. Voraussetzung ist, dass wir Gott glauben, dass wir ihn bei seinem Wort nehmen, um dadurch die Voraussetzung zu schaffen, dass er an uns erfüllen kann, was er verheißen hat. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Amen. Während der 25 Jahre ließ er sich durch Unglauben nicht irre machen. Wenn jemand ihn im Gespräch in den Unglauben hineinziehen wollte, dann war er schon wieder weg. Er glaubte von ganzem Herzen. Und die Bibel sagt, er wurde nicht schwach, sondern immer stärker, weil er Gott die Ehre gab. Amen. Halleluja! Amen. Weil er Gott die Ehre gab. Weil er Gott vertraute, weil er Gott glaubte, gab er ihm die Ehre. Warum geben wir Gott die Ehre? Weil wir ihm glauben, weil wir ihn lieben, weil wir ihm vertrauen und wissen, was er uns zugesagt hat. Das wird er auch tun. Ach, möchte der Geist Gottes doch in uns allen solch eine Zuversicht, einen Glauben, ein Vertrauen, eine Liebe bewirken, dass wir einfach sagen müssten, Herr, wir begreifen es noch nicht ganz, warum du gerade zu uns gesprochen, warum du gerade uns dein Wort und deinen Willen offenbart hast. Nun aber ist uns das Los aufs Lieblichste gefallen. Uns ist ein großes Erbteil zuteil geworden. Und dafür wollen wir heute dem Herrn von Herzen danken. Nicht mit innerer Verkrampftheit, nicht zugeschnürt, sondern offen. Ihr wisst, ein zugedecktes Gefäß kann man nicht füllen. Man muss es öffnen, damit es gefüllt werden kann. Heute wollen wir uns vor dem Herrn im Gebet öffnen, damit er die leeren Gefäße füllen kann. Und ich glaube, er wird uns füllen. Er wird uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen.